ARD.
In den roten Gebieten ernten wir 5% weniger und wir haben 10% weniger Backweizen.
Qualität.
Qualität. Also. Und man sagt eben, dass das von Jahr zu Jahr schlechter wird, ne? Weil dadurch, dass wir eben immer unter dem Bedarf ausbringen und die Pflanze ist ja trotzdem benötigt, laugen wir in dem Sinne sozusagen den Boden da aus, weil wir eben nicht das nachgeben, was die Pflanze eigentlich benötigt für die perfekte Entwicklung.
Ja.
Deswegen geht man davon aus, dass es eben abflacht.
Ich verstehe das Dilemma, weil ihr müsst im Prinzip das ausbaden, was da so ein paar Leute euch
wenn
antworten.
Wenn man den Werten da glauben möchte, die da rumstehen, dann
Maja traut den Werten nicht.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
So, liebe Schülerinnen und Schüler, Hefte raus, Klassenarbeit. Heute testen wir Chemie. Und damit herzlich willkommen zu 63 Hektar, unserem Landwirtschaftspodcast von NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass ihr da seid, liebe Hektis, und dass ihr uns in der ARD Audiothek hört. Abonniert uns bitte und erzählt bitte allen davon, die ihr kennt. Wenn ihr es nicht macht, fange ich sofort an zu heulen. Ich bin ganz nah am Wasser gebaut. Wasser ist auch das Thema heute. Und wenn Tränen von Kuhlage ins Grundwasser gelangen, ist das für alle Menschen schlecht.
Kuhlage, du hast es geschafft, dass du jetzt wirklich innerhalb der ersten Sekunden Chemie gesagt hast. Jetzt machen die allerersten schon weg, machen aus oder machen einen neuen Sender an. Vielen Dank dafür.
Es geht nach wie vor um Landwirtschaft, aber das ist natürlich auch eng verknüpft mit Chemie. Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin Stadtkind, habe von Landwirtschaft eigentlich gar keine Ahnung und Maja sitzt mir gegenüber und will, dass sich das ändert.
Genau, ich bin studierte Landwirtin, komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb und wir haben hier immer ordentlich viel Spaß, Kuhlage, und ich wünsche mir, dass wir heute das auch haben und wir uns nicht die Köpfe einschlagen bei diesem Thema.
Nitrate, Nitrate, die Pflanze blüht auf, singt der Bauer fröhlich, weil Nitrat ist gut für den Weizen und für andere Pflanzen. Andere finden Nitrat nicht so toll. Warum das so ist und welche Positionen sich da gegenüberstehen, das versuchen wir heute mal zu klären.
Und wir wissen, dass es sehr komplex ist, deswegen hoffen wir, dass wir möglichst viel aufklären können, aber bestimmt hat man auch noch am Ende ein paar offene Fragen. Ihr könnt ja dann mit uns in den Diskurs gehen und uns dann schreiben, was bei euch noch so offen geblieben ist.
Ja, und darum geht es ja in diesem Podcast 63 Hektar. Wir wollen Positionen vermitteln, die auf den ersten Blick unvereinbar gegenüberstehen und so ein bisschen Brücken bauen und mal gucken, ob uns das heute bei Nitrat gelingt.
So sieht's aus. Aber bevor wir in den Deep Dive gehen und uns mit unserem Hauptthema beschäftigen, habe ich natürlich wie immer eine Rubrik.
Majas Landwort.
Ich möchte von dir wissen, Kuhlage, was ist denn der Hundegang?
Der Hundegang?
Der Hundegang. Der Hundegang ist der, den du heute machst, wenn du fertig hier mit der Podcast-Folge bist und auf allen Vieren hier aus dem Raum gehst.
Maja will mich fertig machen heute, ihr merkt es schon. Der Hundegang. Ja, es ist natürlich eine Übung aus dem Yoga. Es ist wie der herabschauende Hund. Es ist nur so, dass man nicht einfach nur herabschaut, sondern dass man sich auch im Vierfüßlergang fortbewegt, dabei natürlich die Zunge aus dem Hals hängen lässt und
macht. Okay, kriegst du das noch ein bisschen mehr auf die Landwirtschaft gepolt?
Hat es wirklich
hier
was mit Hunden
in unserem
zu tun?
Landwirtschaftspodcast, ja.
Hundegang ist wie Ortskontrollfahrt, so habe ich auch gelernt neulich.
Wie du angeben willst, dass du jetzt dieses Wort kennst, OKF.
Ortskontrollfahrt. Also der Bauer geht mit seinem Hund abends nochmal übers Feld und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und wenn der Hund Pipi gemacht hat, dann ist der Hundegang beendet und dann geht's zurück.
Finde ich eine sehr süße Erklärung, aber das stimmt leider nicht. Der Hundegang ist eine spezielle Fortbewegungsweise von einer landwirtschaftlichen Maschine. Ich kenne es von dem Rübenroder. Und zwar ist das so, dass die Maschine die Reifen spurversetzt einstellt. Das heißt, die Lenkung passiert diagonal und die Reifen folgen nicht einer Spur, sondern die sind so spurversetzt, so dass der Boden sich nicht verdichtet, sondern alles noch viel bodenschonender ist. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass so eine Maschine so leicht schräg fährt und man sagt, die bewegen sich dann wie ein Hund.
Den Hund muss man mir mal zeigen, der sich so bewegt.
Kann ich dir zeigen, den habe ich zu Hause rumlaufen.
Juri,
denke ich auch
sich
immer,
so?
Wie du läufst, ey. Ganz krumm und schief.
Gut, also manchmal, wenn ich aus der Kneipe komme, dann laufe ich auch im Hundegang.
Ja, ja.
Aber das ist spannend, das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Und die fahren dann trotzdem nicht schräg, sondern geradeaus, nur versetzt so.
Genau, ja.
Und wir wissen, Bodenverdichtung ist nicht gut. Der Boden soll ja möglichst unverdichtet sein, weil das ist gut für Pflanzen und für Nachhaltigkeit und Bodenbeschaffenheit.
Und für die Durchwurzelbarkeit ist einfach die Grundlage aller Kulturen von uns, der Boden.
Cool. Hundegang, wieder was gelernt, du. Es sind noch nicht mal 5 Minuten rum und ich bin schon wieder ein bisschen schlauer. So ist es bei 63 Hektar. Heute ein Thema, ich sag mal, wenn ihr die Glyphosat-Folge hier bei 63 Hektar gehört habt, wenn nicht, hört sie euch an, gibt's in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr dann denkt, okay, da ging es schon ganz schön zur Sache, dann kann ich euch versprechen, heute bei Nitrat packen wir nochmal eine Schippe drauf.
Ist das so?
Ich glaube ja, weil bei der Recherche haben wir festgestellt, auch unsere fleißige Redaktion im Hintergrund, das Thema ist Quantenphysik. Es ist wirklich komplex und da stehen sich zwei Meinungen gegenüber, die am Anfang noch relativ nachvollziehbar sind. Und je mehr man in das Thema eintaucht, wie das Nitrat ins Grundwasser, desto komplexer und komplizierter wird es. Es hat viel mit Chemie zu tun.
Deswegen siehst du mal, wie gut, dass wir Landwirte, wenn wir Agrarwissenschaften studieren, schon im ersten Semester direkt das Fach Chemie haben.
Ja. Nitrat und rote Gebiete. Beim Wort Nitrat geht mir als Verbraucher natürlich sofort das Messer in der Tasche auf, weil ich natürlich wieder denke, ja, die Bauern, die hauen da wieder mal alles in den Boden rein und wir haben das am Ende in unserer Mineralwasserflasche und eine halbe Stunde später sind wir tot. So ist es
schön,
natürlich.
Schön, wie du hier wieder alle anfixst, Kulago, und Ängste schürst. Lass uns das doch erstmal definieren.
Was ist eigentlich Nitrat? Ich versuche mal eine Erklärung, obwohl ich in Chemie ohne meine Banknachbarin Susanne König ja niemals mein Abitur geschafft hätte. Also,
soll ich das machen?
Versuch du mal und ich korrigiere dich dann.
Also Nitrat ist eine chemische Verbindung, die besteht aus Stickstoff und Sauerstoff. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen uninteressant, aber das Wichtigste dabei, was man wissen muss, das ist unser wichtigster Dünger in der Landwirtschaft, den wir in unterschiedlichen Düngevarianten oder Düngearten ausbringen, zum Beispiel in Form von Harnstoff, in Form von NPK-Dünger. Und den bringen wir aus, weil die Pflanzen den Stickstoff zum Wachsen brauchen. Und zwar ganz besonders, wenn wir auf den Weizen schauen, um zum Beispiel auch die Proteine auszubilden, die Enzyme oder Chlorophyll. Und Chlorophyll ist ja wichtig für die Photosynthese. Warum bringen wir Nitrat aus? Was weißt du denn, braucht die Pflanze zum Wachsen?
Luft und Liebe.
Schon mal ganz richtig. Luft und Liebe übersetze ich mal zu Licht und Wasser. Dann Kohlendioxid, das bekommt ja die Pflanze durch die Luft. Dann natürlich den geeigneten Boden und die Temperatur. Das sind ja alles Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Ja, wir können die Temperatur nicht beeinflussen als Landwirt. Wir können Wasser, gut, wir können ein bisschen bewässern noch, aber auch das, da sind wir eigentlich der Natur ausgelassen, genauso wie mit dem Licht. Das, was wir aber wissen, ist, die Pflanze braucht Nährstoffe, ganz besonders Stickstoff. Und deswegen machen wir Bodenanalysen und Pflanzenanalysen und wissen dann ganz genau, wie viel Bedarf hat diese Kultur an Stickstoff und das düngen wir dann.
Wir halten schon mal fest, Nitrat für den Weizen top, sorgt dafür, dass es ihm gut geht. Nitrat für den Menschen und für die Natur, wo das Nitrat nicht hingehört, eher nicht so gut. Es gibt zwei wesentliche Punkte, warum Nitrat problematisch ist, sag ich mal. Für uns Menschen kann Nitrat gefährlich werden. Wenn Nitrat im Grundwasser ins Trinkwasser gelangt oder sonst wie, dann kann es unter bestimmten Bedingungen zu Nitrit werden. Und Nitrit steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist für Säuglinge extrem gefährlich. Es vermindert die Sauerstoffaufnahme ins Blut und das kann extrem gefährlich werden für Säuglinge. Auf der einen Seite ist es das, was für die Menschen zum Problem werden kann. Auf der anderen Seite, wenn Nitrat und auch Phosphor ins Wasser gelangt, zum Beispiel in die Flüsse, dann regt es das Algenwachstum an, Pflanzenwachstum und sorgt dann für Sauerstoffarmut, nicht gut für die Fische. Und wenn es dann in die Nordsee kommt, das ist ja auch ein Schutzgebiet. Und da macht das Nitrat eben, was es macht. Es düngt und nur da soll es eben nicht düngen. Und das sind die großen Probleme.
So, ja,
und warum reden wir darüber?
Ja, ich will da gerne noch sagen, so wie du sprichst, hat man das Gefühl, dass man Nitrat auch im Trinkwasser hat, weil du ja einem das Gefühl gibst, ich als Mensch muss jetzt irgendwie Angst davor haben, dass ich zu viel Nitrat trinke. Aber wir sprechen ja hier von Grundwasser und das ist nochmal ein Unterschied zu Trinkwasser. Jetzt speziell in Niedersachsen zum Beispiel ist das Trinkwasser ja unbedenklich. Also es ist weit unter den Grenzwert.
Überall in Deutschland im Übrigen.
Übrigens, genau, aber auch hier in Niedersachsen. Und genau, also da gibt es einen Grenzwert von 10. In Hannover liegt der, glaube ich, ist unser Wert so bei 3. Und auch Nitrat ist nur wie bei allem, nur ab einem ganz bestimmten Wert, ich sag jetzt mal, bedenklich. Aber wir Menschen haben auch täglich eine Aufnahme von 220 Milligramm. Also man muss jetzt nicht denken, dass man irgendwie mit Nitrat nichts am Hut haben darf. Nitrat ist ja auch in Spinat und in Rucola und in Kopfsalat. Also es ist sowieso schon in unserer Nahrung integriert.
Das stimmt. Die Menge macht das Gift, da hast du absolut recht. Und dennoch gibt es eine Verordnung, eine EU-Verordnung, und die legt fest, dass 50 Milligramm pro Liter Grundwasser nicht überschritten werden dürfen. Und das ist das Problem, denn in vielen Gebieten in Niedersachsen wird dieser Grenzwert überschritten. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ist dieser Grenzwert angemessen, ist er zu hoch, ist er zu niedrig? Ich vertraue da jetzt einfach mal darauf, dass sich da Wissenschaftler Gedanken gemacht haben. So, dass alles, was darüber geht, ist halt schlecht. Einmal für die
Aber
Natur.
Aber da ist ja interessant, direkt reingegrätscht,
ja.
Wie das überhaupt gemessen wird, ne? Also lass uns mal darauf schauen, wie kommt denn Deutschland auf diese Werte. Und da gibt es ja allein in Niedersachsen 980 Messstationen, wo das Grundwasser gemessen wird. Hört sich das für dich viel an oder wenig? Oder wie hört sich das für dich an?
Ja, ist das viel, ist das wenig? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also
ich kann ja sagen, wie es bei uns auf dem Betrieb ist.
Ja.
Wir sind ja ein Zusammenschluss von 4 Betrieben und auf unseren Flächen stehen circa 3 bis 4 Messstationen. Und in Deutschland wurde ja flächentechnisch in sogenannte Grundwasserkörper eingeteilt. Ein richtig schön deutsches Wort.
Deutscher wird's heute nicht.
Deutscher wird's heute, doch wird's noch. Ist alles sehr deutsch heute.
Grundwasserkörper.
Genau, das sind, also wirklich, du kannst dir ja vorstellen, es sind Regionen, die teilweise einen Durchmesser von 20 bis 30 Kilometer haben. Also sind ja wirklich viele Ortschaften drin.
Ja.
Und das zählt dann als ein Messbereich, ja. Und wenn da dann ein Brunnen ist.
Da passiert was?
Dann wird das alles verallgemeinert und dann gilt dieser Brunnen als repräsentativ.
Und was wird dann mit diesem Gebiet?
Das wird ein rotes Gebiet.
Da hat sie es gesagt, zum ersten Mal. Und da haben wir das rote Gebiet. Warum ist dieses Gebiet rot? Nur mal, um das klar zu machen. Also es gibt diese Messstationen, die messen den Nitratgehalt im Grundwasser. Und wenn diese Messstation sagt, wir sind hier über 50 Milligramm, dann wird das Gebiet automatisch rot. Und dann heißt es für den Landwirt, der auf dieser Fläche seine landwirtschaftliche Ackerfläche hat, ich darf dort nicht mehr so viel Dünger ausbringen, wie ich möchte. Auf wie viel muss er verzichten?
Ja, genau, 20%. Also 20% weniger, als die Pflanze benötigt.
Damit
also man weiß den Bedarf
Grundwasser
der Pflanze.
Geschützt wird, damit nicht so viel ins Wasser gerät, damit das Grundwasser irgendwann unter 50 Milligramm
liegt. Das möchte Deutschland damit erreichen, richtig.
Das ist doch eigentlich gut, oder nicht?
Also dieses Ziel verfolgen wir ja alle. Also wenn die Werte nicht stimmen, dann liegt das ja in unser aller Interesse, dass die wieder hoffentlich irgendwann in eine positivere Richtung gehen. So ist ja auch die aktuelle Lage, dass die Werte immer, immer positiver werden. Aber natürlich hat das Auswirkungen für uns Landwirte, wenn die Messwerte, an denen wir die Vorgaben ausführen müssen, so verallgemeinert werden. Ne? Also wie gesagt, ja, wir dürfen dann 20% weniger düngen. Das heißt natürlich auch für uns am Ende weniger. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass es Auswirkungen auf den Proteingehalt hat. Proteingehalt ist speziell beim Weizen wichtig für die Backqualität. Wenn die dann darunter leidet, dann kann das sein, dass es am Ende eben kein Backweizen mehr ist, sondern Futterweizen. Nicht nur, dass wir 20% weniger düngen dürfen, sondern wir haben auch tatsächlich längere Sperrfristen. Du kennst ja das Wort Düngesilvester. Da gelten dann andere Fristen. Willst du was sagen? Du meldest dich.
Düngesilvester bedeutet, ab da darf wieder gedüngt werden, ne?
Richtig, richtig. Okay. Ja. Und die Herbstdüngung wurde uns komplett verboten in den roten Gebieten. Ja, genauso wie auch die Abstandsregelung zu Gewässern, die ist natürlich auch noch mal größer. Das heißt, wir dürfen bestimmte Bereiche auch dann gar nicht mehr düngen auf dem Feld.
Damit es nicht direkt ausgeschwemmt wird und dann im Fluss landet.
Genau, es geht ja immer um Auswaschung.
Also um es mal positiv zu betrachten. Ich will euch Landwirte ja auch immer Gutes unterstellen. Ich glaube tatsächlich...
Willst du das?
Natürlich. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ihr seid ja nicht unser Feind. Es kommt immer so rüber. Ich frage nur kritisch nach, weil es gibt nämlich ein großes Problem. Also auf der einen Seite, ja, ihr bringt immer weniger Dünger aus. Ich glaube wirklich, da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan. Das ist gut. Das Problem ist aber, dass die Zahl der roten Flächen sich nicht verringert hat. Also die, ich glaube, in Niedersachsen sind es so roundabout 30-32% der landwirtschaftlichen Flächen. An diesen Messstellen heißt es, hier sind die Messwerte zu hoch. Und das bedeutet ja, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
Vielleicht können wir da mal so ein bisschen auf die Historie schauen. Wie hat sich denn das Düngen in der deutschen Landwirtschaft verändert? Also früher war es ja so, dass man einfach ausbringen durfte, was man möchte.
Gülle, ja? Mist, was immer.
Alles, was du irgendwie auf dem Hof hattest, konntest du auf deine Felder ausbringen. Jetzt ist es so, wenn du ein viehhaltender Betrieb bist, musst du genau nachweisen, wie viele Tiere du hältst und auf welchen Flächen du wie viel Dünger ausbringst. Dann ist es so, dass wir heutzutage nicht mehr ein Feld als Ganzes betrachten, sondern dass wir wirklich flächenspezifisch auf dem Feld das Dünger ausbringen und unsere Technik auch so modern ist durch GPS und Sensoren, dass die Technik genau erkennt, wie hoch ist denn hier der Bedarf. Früher gab es dann auch gar nicht die Abstandsregelung zu Gewässern. Also das ist auch noch neu mit dazugekommen, genauso wie mit den Sperrfristen, dass man zu gewissen Wetterbedingungen, wie zum Beispiel den Winter oder wenn es friert, darf man wirklich gar nichts mehr ausbringen. Also da hat sich wirklich schon was getan. Genauso wie auch die ganzen Bodenanalysen. Wir müssen ja Bodenproben einschicken und wirklich nur nach Bedarf ausbringen. Also das hat sich ja erst in den letzten Jahren entwickelt. Wieso grinst du da jetzt so fies? Wiederhole ich mich oder was?
Nein, ich finde es nur ganz wundervoll, weil du solltest wirklich Politikerin werden.
Ist das so?
Aber ist dir jetzt aufgefallen? Nee. Ich habe gerade eine Frage aufgeworfen und du hast ganz elegant die Antwort umschifft und hast von was ganz anderem erzählt.
Nee, weil du hattest ja gesagt.
Pass auf, ich fasse das mal zusammen. Also tatsächlich glaube ich, da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan. Und ich glaube tatsächlich, dass die allermeisten Landwirte an demselben Ziel wie wir Umweltschützer und Verbraucher arbeiten, nämlich dass möglichst wenig in die Umwelt eingetragen wird, beziehungsweise dahin geht, wo es nicht hin soll. Punkt. Da glaube ich wirklich dran. Vertraue ich einem Großteil von euch.
Und wenn du dann noch einen Punkt mit reinnehmen möchtest, übrigens ist ja auch Dünger teuer für uns. Das sind ja Betriebskosten. Und wir wissen ja auch, dass die Pflanze nur bedingt etwas aufnehmen kann. Das heißt, es würde erstens teuer für uns werden und zweitens sinnlos, weil die Pflanze eh nicht mehr aufnehmen kann.
Gleichzeitig ist es so. An diesen Messstellen ist immer noch ein erhöhter Nitratwert im Grundwasser. Das heißt, wenn sich jetzt alle Landwirte daran halten würden, wäre das nicht so. Im Umkehrschluss, und das haben wir mit einem Wissenschaftler von der Uni Kiel geklärt, der heißt Friedhelm Taube, ist Agrarwissenschaftler, seit Jahren hat sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und der sagt auch, die allermeisten Landwirte halten sich an die Vorgaben, aber dass die Messwerte immer noch so schlecht sind, liegt daran, dass es einen kleinen Teil gibt, nämlich ein Drittel, der uns hintenrum behumst. Also da nimmt man es offenbar mit den Vorgaben nicht so genau.
Ich finde immer wieder schön, dass wir wirklich in jeder Folge einmal die schwarzen Schafe, ich wette, das Wort hättest du jetzt gleich gesagt, einmal hervorheben. Wenn du damit gleich fertig bist, weil ich will dir ja nicht absprechen, dass die Werte den Wert haben, der da eben die ganze Zeit genannt wird, möchte ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, warum wir denn überhaupt düngen. Also vielleicht muss man das nochmal mehr erklären.
Findest du?
Finde ich schon.
Also ich habe es verstanden. Also mir ist klar geworden, der Weizen soll besser wachsen. Und ich glaube, ihr düngt ja theoretisch dreimal im Jahr, ne?
Genau, wir machen drei Stickstoffgaben. Einmal zum Vegetationsstart bei der Bestockung. Dann,
also das wenn ist die quasi so, wenn die Pflanze ein Säugling ist, braucht sie möglichst viel Muttermilch.
Genau, wenn du so willst. Deine Lieblingsvergleiche immer, die nicht passen. Ja. Da, wo die Verzweigung beginnt. Dann bei der Schossergabe, also wenn sie auch zum Beispiel die Ähre ausbildet. Und dann am Ende bei der Kornbildung. Also zu drei wichtigen Momenten in den Entwicklungsstadien brauchen wir Stickstoff. Und die sind uns Landwirten und Landwirtinnen bekannt. Und deswegen bringen wir genau zu dem Zeitpunkt bei besten Bedingungen mit bester Ausbringungstechnik den Dünger raus.
Ja, aber trotzdem gibt es ja diese roten Flächen. So, da regen sich auch alle Landwirte regelmäßig drüber auf. Ich habe ja ein paar getroffen, die sagen, bei mir auf dem Feld auch rote Fläche und so, ist doof, kann ich nicht das machen, was ich will. Das Problem müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Wo kommt das denn her?
Also ich glaube, was Landwirte aufregt, aber hatten wir ja auch schon jetzt drüber gesprochen, ist die Art und Weise, wie gemessen wird, dass es eben nicht repräsentativ ist, sondern dass es so hoch gerechnet wird und viele Flächen über einen Kamm geschert werden. Ich glaube, Landwirte und Landwirtinnen sind eher dafür, dass wir zum Verursacherprinzip, das ist ja auch das, was du jetzt angesprochen hast, es gibt doch diese schwarzen Schafe. Ja, da muss man genau die finden, dass genau die eben nicht nach den Vorgaben wirtschaften und dass man das dann auf den jeweiligen Betrieben in den Griff kriegt und nicht, dass alle anderen, die Top-Betriebe, die sich dran halten, aufgehalten werden und die Qualität sinkt und vielleicht auch wir dann von einem Exportland zu einem Importland werden, weil wir hier weniger guten Weizen ernten.
Okay, also hab ich verstanden. Düngen ist grundsätzlich wichtig. Da streite ich auch gar nicht.
Sehr gut.
So. Nur,
ich streite mich auch nicht.
Wir wollen uns ja nicht streiten, aber wir können ja in den Austausch treten. Mhm. In den kritischen Austausch. Kommunikationsexperten wären so stolz auf uns. Okay, also ich habe verstanden, ein Großteil der Landwirte will diese Verordnung einhalten. Und trotzdem haben wir immer noch diese roten Flächen. Und es gibt da ja scheinbar Leute unter den Landwirten, die das nicht so genau nehmen mit der Nitratbelastung. Wie kann man das Problem lösen? Ihr habt ja auch ein Interesse daran, dass die schwarzen Schafe gefunden werden, oder?
Das ist wieder das Wort schwarze Schafe. Du, ich habe da noch mal jemanden mitgebracht. Das ist Holger Henjes, unser Bauernpräsident aus Niedersachsen. Und der hat dazu auch noch mal eine Meinung. Lass uns den mal anhören.
Weil sie müssten eigentlich statt jetzt 1.000, nicht 10.000, sondern Hunderttausende von Messstellen haben, um das ganze Land abdecken zu können. Weil nämlich der Einzugsbereich einer einzelnen Messstelle nur sehr gering ist. Und das heißt, man kann das echte Düngeverhältnis der Betriebe kaum über Messstellen komplett abbilden. Das heißt, wir müssen viel mehr auf die Düngung der Betriebe achten und weniger auf versuchen, über Messstellen das Düngeverhältnis einzeln nachzuweisen. Wir hatten mal eine Flächenbilanz, die ist wesentlich dichter dran am Thema. Das war auch noch nicht perfekt, aber es war von der Richtung her das Beste, was wir bislang hatten, um die Verantwortung des Einzelbetriebes aufzuzeigen.
Ich glaube, das, was er möchte oder das, was alle wollen, inklusive mir, ist, dass die Werte fair sind. Ne? Also, dass es einfach eine faire Messung ist. Und vielleicht wäre da die Antwort, wir schauen, was geht ins Feld rein und was geht von dem Feld wieder runter.
Ah, ich hätte noch einen ganz anderen Vorschlag, den ich gelernt habe. Stoffstrombilanz. Noch ein geileres Wort. Gibt es tatsächlich und war auch ein Vorschlag, ist wahnsinnig kompliziert, klingt für mich fast ein bisschen wie Magie. Ich versuche es mal zu erklären. Also offenbar ist es möglich, zu gucken, wie viel Dünger auf einen landwirtschaftlichen Betrieb kommt.
Naja, genau. Wir müssen ja genau belegen, wie viel Dünger wir einkaufen. Wir müssen auch genau belegen, wie viel Dünger wir ausbringen, in welcher Kultur, mit welcher Technik und wie viel.
So, und jetzt kommt's. Jetzt kann man am Ende beim Weizen gucken, wie viel Protein da drin ist. Und dann kann man das alles zusammenrechnen. Und dann gibt's
eine
große.
Hört sich für mich nach viel Schriftverkehr an.
Und
Dokumentation.
Sag es.
Dokumentationspflicht. Bürokratie.
Ja, tatsächlich. Ja, genau. Also es werden noch andere Stoffe dort gemessen. Also tatsächlich kann man sogar auch, wenn man einen Viehzuchtbetrieb hat, dann kann man auch die Gase, die dort ausgeschieden werden.
Genau, da wird wahrscheinlich dann genau festgehalten, wie viele Tiere werden da gehalten. Was
richtig.
Kriegen die zu gefüttert, wie viel pupsen die?
Richtig. Und das kann man alles bilanzieren und dann weiß man ganz genau, wie viel geht rein, wie viel geht raus. Und dann könnte man genau sehen, welcher Landwirt sich an die Vorgaben hält und nicht. Und das bedeutet aber bessere Kontrolle. Die schwarzen Schafe würden erwischt, die guten wären fein raus, es würde allen gut tun. Und trotzdem haben wir das Problem mit der Bürokratie. Aber wir müssen ja irgendwie diese 50 Milligramm einhalten, zu unser aller Wohl. Und ich finde alles gut, was das unterstützt, auch wenn es Geld kostet.
Ja, ich glaube auch nicht, dass man so viel Investitionen in die Messstellen stecken sollte, sondern vielmehr in die bessere Ausbringungstechnik, in die besseren Sensoren, in einen besonders guten Dünger, der vielleicht nochmal angepasst entwickelt wird. Es gibt da ja zum Beispiel auch Dünger, der ist so besonders beschichtet, damit er eben sich nicht so schnell auswaschen lässt. Es gibt auch besondere Züchtungen, Weizen, der nochmal eine ganz andere Wurzelbarkeit hat. Der geht vielleicht etwas tiefer oder breiter, damit er da auch nochmal besser an den Stickstoff kommt. Also gibt es auch einen Bereich in der Züchtung, da könnte man investieren. Also nicht immer nur in die Kontrolle, sondern eigentlich eher in die Lösung, weißt du?
Perfekt. Aber da bist du auch schon ein bisschen wieder auf meiner Linie, weil das ist ja exakt das, was Friedhelm Taube, der Agrarwissenschaftler von der Uni Kiel, sagt. Wenn ich heute zum Beispiel höre, dass der Landwirtschaftspräsident sagt, wenn wir nicht mehr so viel düngen dürfen, dann wird unser Weizen schlechter. Dann können wir den nicht als Mehl verkaufen, sondern dann muss der als Futter verkauft werden. Und das gibt nicht so viel Geld. Und dann sagt der Taube, doch, das geht sehr wohl.
Sie können ohne weiteres auch in roten Gebieten Backweizen erzeugen. Man muss die richtige Sorte haben, man muss die Stickstoffdüngung, die dann da ist, entsprechend aufteilen. Und ich möchte gern mal die ökonomischen Berechnungen dazu sehen, denn es wird jetzt beklagt, dass im Augenblick mit den bisherigen Düngungsstrategien der Landwirte, die immer noch auf Maximalertrag abzielen, dann Futterweizen erzeugt wird. Wenn sie sich anpassen würden, besser die Stickstoffdüngung verteilen, bessere Sorten, dann würden sie auch wesentlich höhere Erlöse pro Dezitonne Weizen erzielen können, weil sie dann sicher Backweizen erzielen.
Also, Herr Henjes sagt, das geht nicht. Taube sagt, das geht. Wir hatten jetzt recht, Maja. Also, du hast ja gerade gesagt, ihr probiert ja auch schon so Sachen aus. Ne? Glaubst du, dass man mit so, mit neuen Technologien, mit anderen Düngestrategien Verluste ausgleichen kann? Oder kann man das nie 100%?
Naja, wie gesagt, wir halten uns da ja auch immer an den Bedarf der Pflanzen so. Und je genauer wir das analysieren können oder bestimmen können durch zum Beispiel, es gibt jetzt auch was, das nennt sich Pflanzensaftprobe. Und da kannst du nochmal, während die Pflanze schon dort steht, also nicht nur davor sozusagen als Starthilfe, sondern schon während sie da steht, nochmal eine richtige Pflanzenprobe ziehen und dann genau speziell jetzt auf dem Feld bei der Pflanze analysieren, was braucht sie jetzt an Stickstoff. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ansetzen sollten, zu sehen, wie können wir wirklich bedarfsgerecht da ausbringen, dass es eben nicht zu viel Stickstoff dann auf dem Feld gibt, was dann ausgewaschen werden wird.
Ja, aber nehmen wir mal an, du bist jetzt auf dem Feld, auf einem roten Gebiet und du siehst an deiner Pflanze, die braucht jetzt eigentlich noch Stickstoff. Und Vater Staat sagt, du darfst aber nicht mehr. Was machst du denn dann?
Ja, das haben wir ja jetzt ja gerade den Zustand. Das ist ja genauso bei den roten Gebieten, dass wir genau 20% unter den eigentlichen Bedarf nur ausbringen dürfen.
Und dann ist der Weizen wirklich schlechter danach.
Dann ist der Weizen bei uns jetzt zumindest, ist es natürlich nicht der einzige Faktor. Ne? Wir wissen ja, Natur ist komplex und da zählt natürlich auch das Wetter mit rein. So wie jetzt bei dieser Ernte hat schon mal 10% weniger Ernte das Wetter ausgemacht. Den sind wir ja eh ausgesetzt. Deswegen sage ich ja, ist das so wichtig, was wir beeinflussen können, dass wir das dann auch richtig machen. Ne? Licht, Wasser und diesen ganzen Gedöns, da können wir nicht nachhelfen, aber bei Nährstoffen können wir eben nachhelfen. Und in den roten Gebieten ernten wir 5% weniger und wir haben 10% weniger Backweizen.
Qualität.
Qualität. Also, Und man sagt eben, dass das von Jahr zu Jahr schlechter wird, ne? Weil dadurch, dass wir eben immer unter dem Bedarf ausbringen und die Pflanze ist ja trotzdem benötigt, laugen wir in dem Sinne sozusagen den Boden da aus, weil wir eben nicht das nachgeben, was die Pflanze eigentlich benötigt für die perfekte Entwicklung.
Ja.
Deswegen geht man davon aus, dass es eben abflacht.
Ich verstehe das Dilemma, weil ihr müsst im Prinzip das ausbaden, was da so ein paar Leute euch
wenn
ansorgen,
man den
ne?
Werten da glauben möchte, die da rumstehen, dann
Maja traut den Werten nicht.
Ich habe jetzt ja auch schon mal gesagt, Hauptverursacher wir, so muss ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, die Natur ist ja trotzdem ein Zusammenspiel von uns allen, ja, und da spielt natürlich trotzdem sowas rein wie private Haushalte und Gärten, auch da darf gedüngt werden, Friedhöfe dürfen gedüngt werden, kommunale Abwasser- und Kläranlagen, das hat natürlich auch eine Auswirkung, genauso wie alte Mülldeponien und so weiter, es ist ja alles spielt damit rein.
Wir sind uns ja im Grunde einig. Also wir alle tragen dazu bei, aber die Landwirtschaft eben ein bisschen mehr und an einigen Stellen zu viel.
Wir haben den besonders großen Hebel.
Genau.
Wir können was verändern und deswegen.
Und an einigen Stellen zu viel, als sie sollte. Und das ist nicht gut. Und daran wollen wir arbeiten. Aber je länger wir diskutieren, desto klarer wird mir auch, es ist wahnsinnig komplex und kompliziert. Auf der einen Seite wollen wir diese Grenzwerte einhalten. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, irgendwie, dass die Bauern düngen wollen, weil sie wollen ertragreichen Weizen haben oder irgendwie so hochwertigen Weizen.
Ja.
Und die Frage ist, wie löst man dieses ganze Problem? Es gibt die Möglichkeiten, andere Kontrollen zu machen, wie zum Beispiel die Stoffstrombilanz, war auch ein Gesetzentwurf, wurde ja vom Bundesrat blockiert. Und dann natürlich gibt es alternative Möglichkeiten, wie du vorhin gesagt hast, Neuentwicklung bei Züchtung, Neuentwicklung bei Düngemitteln und so. Und ich wäre ja sogar bereit zu sagen, wenn das alles mehr Bürokratie für euch Landwirte bedeutet, mehr Aufwand und auch mehr Kohle, wäre ich als Steuerzahler bereit, mein Portemonnaie zu zücken und zu sagen, okay, dann kriegt ihr halt noch ein bisschen mehr Geld. Wenn das für das Grundwasser besser ist. Bin
ehrlich?
Ich nicht großzügig?
So weit habe ich dich jetzt schon.
Ja, aber ich muss mich ganz schön überwinden. Ihr kriegt ja schon ihr kriegt ja sowieso schon so viele.
Bitte noch mehr Kontrollen zu, okay, ich verstehe, es ist sehr komplex und da zählt viel mit rein. Finde ich schön.
Es gibt tatsächlich solche Lösungen schon. Es gibt den niedersächsischen Weg. Der kümmert sich jetzt zugegebenermaßen mehr um Pflanzenschutzmittel und den Eintrag darum, aber es geht auch um Düngemittel. Und was die machen, finde ich ganz toll. Weil da ist nicht Vater Staat, der sagt, ihr macht das jetzt so und die Bauern protestieren, sondern da haben sich
protestieren noch nicht wegen allem.
Manchmal schon.
Mach weiter.
Also, Politik und Landwirtschaft haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, okay, wie können wir das Problem lösen? Man hat sich hingesetzt, miteinander geredet. Passiert ja schon mal höchst selten heutzutage. Finde ich toll. So was hat man gemacht. Man hat sich darauf geeinigt, dass man zu gewissen Gewässern Abstände hält, auf denen ökologischer Landbau betrieben wird oder auf denen, der anders ökologisch bewirtschaftet wird, der auch zum Beispiel nicht mehr gedüngt wird, wo keine Pestizide ausgebracht werden und so weiter, damit der Eintrag in die Flüsse nicht so schlimm ist und es nicht in die Nordsee gespült beispielsweise.
Aber wir halten auch, wir haben ja auch eine Abstandsregelung zu Gewässern.
Genau, ne? Und bei diesem niedersächsischen Weg ist es so, dass man sich auf strenge Richtlinien, im Prinzip eigenverantwortliche Maßnahmen geeinigt hat. Mhm. Im Gegenzug hat das Land gesagt, okay, wir verstehen, dass ihr auf diesen Flächen nichts verdient, dann entschädigen wir euch. Und es wurden Geldmittel bereitgestellt dafür. Also da hat man es ja ganz ohne Zwang irgendwie geschafft. Das fände ich doch mal toll, oder?
Ja, sehr gut. Das ist doch mal ein Positivbeispiel.
Klingt fast ein bisschen versöhnlich hier, ne?
Ja, finde ich auch.
Ja, Nitrat ist wirklich, wir wussten von Anfang an, dass es ein schwieriges Thema ist und dass wir das hier nicht bis zu Ende diskutieren müssen. Man könnte stundenlang darüber quatschen.
Ja, weil ich dich auch die ganze Zeit wieder unterbrechen muss.
Ja, ich rede schon wieder so viel, ne?
Ja, weil du immer deine gleichen mehr Kontrollen und was weiß ich da alles andauernd wiederholst. Da muss ich jedes Mal wieder gegenhalten.
Naja, es ist doch auch so, wenn so viele Leute schwarz fahren, dann muss man mehr kontrollieren,
um sie zu erwischen. Jetzt sind es schon viele. Also eigentlich sind doch immer nur wenige schwarze
Schafe. Okay, wenn es 30% Schwarzfahrer gibt, dann müssen wir mehr kontrollieren, um sie zu erwischen. Das macht ja der Blitzertag bei der Polizei in Niedersachsen auch.
Das stimmt. Sehr gut, sind wir hiermit erstmal durch.
Ich glaube nicht, dass wir alles erschöpfend geklärt haben, aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen Grund reingebracht und haben euch hektisch ein bisschen erklären können, um was es eigentlich beim Thema Nitrat geht, welche Position es da gibt. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Und ich hoffe, hat euch nicht zu viel Angst gemacht mit dem Nitrat im Grundwasser.
Also grundsätzlich, da hast du völlig recht. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch nochmal sagen möchte. Unser Wasser ist sicher, das Trinkwasser ist sauber. Nur das Problem ist, jetzt muss ich schon wieder problematisieren, das Nitrat muss aus dem Grundwasser rausgefiltert werden. Und das kostet Geld. Und das müssen wir auch bezahlen.
Wir haben einen Grenzwert, den es da gibt, den Deutschland vorgeschrieben hat. Und den gilt es einzuhalten. Und da, wo wir drüber sind, da versuchen wir mit, was wir jetzt auch schon in dieser Folge herausgearbeitet haben, auf unterschiedlichsten Wege das wieder zu minimieren. Es ist aber trotzdem keine Werte, weswegen wir jetzt alle umfallen.
Nein, das stimmt.
Also, bevor wir jetzt wieder in die nächste Rubrik springen, möchte ich noch einmal hier einen kleinen Call to Action machen. Und zwar an alle Landwirte und Landwirtinnen, die hier zuhören und wo ich ganz genau weiß, dass rote Gebiete ein sehr sensibles Thema ist, was echt viel auf den Hof beeinflusst. Sagt mir doch gerne, wie euch das bremst, warum es euch so stört oder warum ihr es vielleicht auch gut findet. Gott, vielleicht gibt es ja auch da jemanden. Also holt uns einfach mal ein bisschen ab und datet uns ab, wie das bei euch auf dem Hof ist.
Und vielleicht auch mal die Frage an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das Thema Nitrate, begegnet euch das im Alltag? Macht euch das Sorgen? Seid ihr der Meinung, man müsste da mehr tun? Man müsste auch vielleicht irgendwie die Landwirte mehr in die Pflicht nehmen? Also die Meinung würde mich da wirklich mal interessieren. Schreibt uns gerne über 63 Hektar.
@ndr.de.
Ich wusste doch, dass du die E-Mail-Adresse irgendwann auswendig kannst. Nee, Spaß, eigentlich vergesse ich die immer, ne? Ja, und sagt uns gerne mal, was euch gefällt, was euch nicht gefällt an diesem Podcast und ob
bewertet uns und teilt auch diese Folge gerne. Schickt sie auf WhatsApp zu euren Freunden, die das vielleicht auch mal hören sollten. Oder genau, kontaktiert uns über Instagram.
Jetzt mal tief durchatmen. Hast du noch was für mich?
Natürlich.
Hack dir Post.
Hallo 63 Hektar Team. Es wird bei der Milch immer sehr viel auf den CO2-Abdruck herumgeritten. Aber was ist mit den Grünlandflächen in Deutschland, die nur über den Kuh-Rindervieh-Magen verwertet werden kann? Auf den meisten Grünlandflächen in Deutschland können keine Ackerkulturen für Haferdrinks etc. angebaut werden. Und in vielen Fällen dürfen die Flächen aus rechtlichen Gründen auch gar nicht umgebrochen und in Ackerfläche verwandelt werden. Sollen diese Flächen in Zukunft gar nicht mehr genutzt werden? Und wer zahlt den Eigentümern dann eine Entschädigung oder findet eine Enteignung statt? Mit freundlichem Gruß, Peter.
Puh.
Also da hat er natürlich recht. Ich glaube, die Nachricht ist bei ihm hochgekommen, weil wir ja über Hafermilch geredet haben von einem Betrieb, der auch noch Kühe hält. Und für mich war das eigentlich so wichtig, das genau in einer Folge zu kombinieren, weil ich eben zeigen wollte, das geht auch nebeneinander. Das heißt jetzt nicht, auf einmal trinken alle Hafermilch, wir brauchen unsere Kühe nicht mehr, sondern das eine ist berechtigt genauso wie das andere. Und er hat schon komplett recht, also ich kann seine Aussagen nur unterstützen. Grünland ist wichtig für unsere Landwirtschaft und für unsere Ökosysteme, aber auch für das Thema Artenvielfalt, Bodenschutz, Klimaschutz, also Weideflächen, da wo wir unsere Tiere halten, die sind ganz, ganz wichtig für unsere Landwirtschaft. Und das sind tatsächlich auch Flächen, die oftmals nicht brauchbar sind für den Anbau von Hafer und Co.
Fußballplätze.
Was ist mit Fußballplätzen?
Könnte man da drauf machen.
Wo jetzt?
Auf die Grünflächen, die nicht genutzt werden.
Aber glaubst du, da ist Artenvielfalt? Hast du da schon mal eine fröhliche Biene gefunden?
Nein, aber einen dicken Zehner habe ich da schon mal gefunden, der im Mittelfeld steht und nur die Bälle verteilt. Okay, das führt ein bisschen vom Thema weg, aber vielen Dank für diese Nachricht. Ja, ich sehe die Problematik, aber ich bin froh, dass du eine Antwort darauf hattest, weil ich hätte keine Schlaue gewusst, wie man an meinem dämlichen Fußballkommentar gesehen hat.
Also eigentlich, genau, bestätige ich nur das, was er sagt. Diese Flächen sind wichtig, weil sie eben von der Kuh und dem Rindermagen verwertet werden können. Und das ist ja letztendlich dann unsere Milch, unser Fleisch. Wie haben wir neulich gelernt in einer der letzten Folgen? Eine Veredelung.
Apropos Kuh. Ich habe da gleich eine Ach-was-Rubrik für dich.
Ich auch.
Staunst du, ne? Dann fang du erstmal mit deiner an.
Ach-was.
Und zwar wollte ich dir heute was von den Red Farmern erzählen. Kannst du dir darunter was vorstellen? Hat gar nicht so eine positive...
Landwirte auf roten Gebieten?
Oh Gott, es passt so gut.
Die haben sich spezialisiert auf rote Gebiete. Nee, erzähl.
Also, der Satz dazu heißt, ich helfe den Helfern. Und damit ist gemeint, wenn Landwirte und die Feuerwehr zusammenarbeiten. Ich zitiere mal, in den vergangenen Jahren bescherten die zunehmenden Trockenheit und Hitze den Feuerwehren in ganz Deutschland immer mehr Wald- und Flächenbrände. In diesem Jahr war es vielerorts das Gegenteil, vollgelaufene Keller, überflutete Felder, Höfe und Straßen. Oftmals mangelt es den Einsatzkräften der Feuerwehr dabei an Großgeräten oder Löschwasser. So, und jetzt kommst. Die Red Farmer, eine Initiative, in der sich Landwirte für die Unterstützung von Feuerwehren mit ihren Maschinen registrieren können, setzt genau an diesem Punkt an.
Ach so, die unterstützen dann die Feuerwehren.
Genau.
Toll.
Gut, ne?
Total gut.
Leider ist das nur bis jetzt ein Projekt aus der Südpfalz und die werden auch überrannt an Anfragen und man hofft, dass man das auf ganz Deutschland ausbreiten kann.
Klasse. Und jetzt habe ich noch eine ganz kurze, lustige, kleine Ach-was-Rubrik für dich. Bist du bereit?
Sowas von.
Wusstest du, wenn eine Kuh gleichzeitig rülpst und pupst, dass sie dann einen Screenshot von sich macht? Und ich finde, wenn ihr schon hier seid in unserer wunderbaren ARD-Audiothek, dann hört unbedingt mal in den Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser von den Kollegen vom Deutschlandfunk rein und dann in die Folge Grundwasser, wie ein Landwirt Nitrat im Wasser bekämpft. Ist ja auch genau unser Thema heute gewesen.
Richtig.
Das gibt's ebenfalls hier in der ARD Audiothek. Wenn euch das Thema mehr interessiert, haben wir natürlich auch alle Informationen und noch viel mehr zum Thema Nitrate in den Shownotes.
Da geht's um einen Landwirt in Hannover. Ich habe die Folge gestern gehört.
Übrigens, die Standpunkte von unseren Experten heute, also von unserem Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube und von unserem Präsidenten des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies, findet ihr natürlich auch zum Nachlesen in den Shownotes. Und dann hören wir uns in 2 Wochen.
So sieht's aus. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.